Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beauties and Beasts, dem Podcast bei IFBB Bikini Pro Johanna Dürr. Du erfährst spannende Inhalte aus meinem Leben als Profi-Bodybuilderin und vielen interessanten Gesprächen mit meinen Gästen. Gemeinsam tauchen wir in die Welt des Fitness, Bodybuilding und Kraftsports ein. Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Ja, das Olympia-Special geht weiter, meine Lieben. Ein weiterer Hochkaräter aus dem diesjährigen deutschen bzw. deutschsprachigen Olympiateilnehmerfeld, unser Mr. Alexander Westermeier. Den lieben Alex kennt ihr bereits aus der Folge 114, Mitte Juni 2022. Hat er das Debüt hier im Beauties and Beasts Podcast gefeiert. Und mein lieber Alex, damals warst du kurz nach deiner Wettkampfreise in den USA und damals frisch mit der Olympia-Quali im Gepäck. Das war so ein paar Tage danach. Jetzt sind wir mittlerweile einige Wochen nach dem Olympia und sitzen hier. Wie geht's dir denn jetzt so knapp eineinhalb Monate nach deinem Olympia-Debüt?
Oh, ja, eigentlich ganz gut, okay. Jetzt die letzten Wochen waren ein bisschen hier mit Schnupfen und leichter Erkältung zu kämpfen gehabt. Da sind noch ein paar Trainingstage ausgefallen. Ansonsten motiviert für die kommende Saison, weil ja, irgendwie das eine schließt ab, aber irgendwie geht es fast nahtlos jetzt immer weiter. Da ist irgendwie nicht so viel Zeit mehr für Erholung und dass man sich irgendwie Gedanken macht. Was ich aber zum Teil auch richtig cool finde, ich weiß nicht, ich denke, jeder Wettkampfathlet kennt das, wenn man so eine lange Vorbereitung hinter sich hatte, da ewig lang auf ein Ziel hingearbeitet hat und dann ist es von heute auf morgen alles vorbei, dann fällt man erstmal in so ein Loch wieder rein und so, scheiße, was soll ich jetzt essen? Ich darf ja wieder alles essen. Boah, ich bin nicht mehr gezwungen, hier in der Früh Cardio machen zu müssen und ja, da fällt man auch in so ein Motivationstief rein. Also so ist es bei mir immer dann. Und jetzt in dem Fall, da halt immer eine Saison direkt nach der nächsten kommt, gibt es fast keine Verschnaufpause und in dem Moment auch dieses Motivationsloch bleibt auch aus, was ganz gut ist. Also ich bin eigentlich nicht wirklich raus. Ich habe gleich im Anschluss weitergemacht. Bloß natürlich mit deutlich mehr Kalorien. Ich bin halt so sehr professionell, sage ich mal, in die Offseason gestartet, weil es ja bloß eine ganz kurze Offseason ist. Und Samstag, das weiß ich natürlich nicht, wann du das Ganze ausstrahlst, aber wenn man es jetzt von dieser Woche her sieht, Samstag in 15 Wochen stehe ich bereits wieder in Pittsburgh auf der Bühne, wenn alles so gut geht, wie ich es mir erhoffe. Oh, und versuche das Ganze nochmal zu wiederholen, was ich das letzte Jahr schon geschafft habe.
Mega geil, Alex, weil die Leute, die dann den Podcast tatsächlich heute am Donnerstag, wo wir den aufnehmen, hören, ich habe mich dazu entschlossen, den auch wirklich ganz, ganz zeitnah rauszubringen, weil ich ja gerade so dieses Olympia-Special habe, ne? Und ich dachte, wie geil ist das, dann auch jetzt zum Beispiel 15 Weeks out dich hier zu haben. Das ist krass, also mega, mega cool. Vielleicht, wenn wir jetzt vom Gespräch habe ich mir überlegt, dass wir da einsteigen, wo deine Prep zum Mr. Olympia begonnen hat, weil ich habe das auch verfolgt bei dir, die war jetzt nicht unbedingt einfach in jeder Hinsicht. Vielleicht fangen wir da an, wie ging es dir denn damals nach Pittsburgh und New York, wo du den Sieg und also einmal den Sieg und einmal den zweiten Platz erreichen konntest? Wie ging es denn da danach weiter?
Also da muss ich sagen, das war erstmal so ein bisschen runter und rauf und runter. Da hat sich doch mein ganzes Leben ein bisschen verändert. Jetzt also in Bezug auf Karriere, Arbeit, Geld verdienen und alles. Sprich, ich habe hier meine Stunden in meiner aktuellen Arbeit, wo ich arbeite bei Sportidie, verkürzt, dass ich jetzt noch Teilzeit arbeite. Je nachdem, zwischen 2 und 3 Tage die Woche nur noch, was natürlich sehr angenehm ist mit 6-Stunden-Schichten. Da mein Ich sage jetzt mal sozusagen, mein Hauptarbeitgeber jetzt eigentlich Olympus, also mein neuer Sponsor, zu dem ich gekommen bin und mich da sehr gut unterstützt jetzt auf meinen weiteren Weg. Und das war so, alles fing ganz gut an, also in die Vorbereitung für Olympia, hier großen Sponsor an der Seite, weniger Arbeit, noch mehr Zeit, die man in Sport investieren kann. Aber dann fing es eigentlich genau an, dass ja dann schon die ersten Probleme dann gekommen sind.
Also erstmal mega, mega geil, dass das mit dem Sponsor so geklappt hat. Ich weiß eben, zu welchem Zeitpunkt, wo wir da aufgenommen hatten, war das alles so eben im Raum gestanden, diese Themen. Und ich finde es so geil, dass die Möglichkeit für dich da ist und du da jetzt auch dich doch mehr auf deine Athletenrolle konzentrieren kannst. Die Zeit war dann auch ja überhaupt nicht lang, wo du jetzt die Zügel, sag ich mal, locker lassen konntest. Damals nach den Shows eben im Sommer. Und wer dich kennt, weiß auch, dass du niemand bist, der die Einstellung in Bezug auf den Sport mitbringt, da irgendwie locker zu lassen. Vielleicht, wie bist du denn gemeinsam mit deinem Coach Dennis Wolf vorangegangen in den Wochen?
Boah, da muss ich sagen, das ist Dennis Wolf und ich habe eigentlich meist nur richtig Kontakt in der Vorbereitung. Ich mache da so die meiste Zeit doch alles selber, dass ich hier ein bisschen rumspiele. Da hat man so seine Phasen zum Beispiel, dass man mal wieder was Neues ausprobieren möchte. Dann ändert man manchmal seinen kompletten Trainingssplit und trainiert mal ein bisschen ein anderes Schema. Dann auch was die Ernährung angeht, bildet man sich ein, dass man irgendwelche Lebensmittel unbedingt reinnehmen muss jetzt, die man dann dauerhaft verwendet, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bis sie einen ankotzen und dann kommen sie wieder raus. Also ich habe eigentlich dann immer in der Zwischenzeit oder allgemein in Off-Season mache ich alles selber. Und dann erst, wenn so richtig der Diätstart losgeht, dann arbeite ich hier mit Dennis zusammen und dann
Ja,
ziehen wir.
voll, voll gut. Wann war denn so der offizielle Startschuss für die Olympia-Prep?
Eigentlich 12 Wochen vorher oder so.
Ja, war es für dich so mental schwierig, dich zweimal im Jahr auf diesem Niveau vorzubereiten?
Nee, mental überhaupt nicht. Eher einfacher.
Krass, ja, weil du einfach da nicht rauskommst. Wahrscheinlich wieder, weil das, so wie du es vorhin gesagt hast, ne, du bleibst in diesem Tun drinnen und wiederholst einfach tagtäglich das und dann gewinnst du einfach nur noch an Routine, ne?
Genau, du bist schon in der Routine drin, bist es gewohnt, 6 Mal am Tag zu essen, bist es gewohnt, um die gleichen Zeiten ins Training zu gehen. Also muss sagen, wenn ich jetzt wie zuvor, wo der letzte Wettkampf 1,5 Jahre zurückgelegen ist, vor Pittsburgh, da war es dann schon so, wenn du mal so ein Jahr lang Off-Season machst, ja, da gewöhnt man sich einen anderen Alltag an, dass man nicht mehr ganz so strukturiert, man verliert auch manchmal vielleicht so ein bisschen. Trotzdem, der Fokus ist immer da, und der Sport ist immer wichtig und alles drumherum ist wichtig, aber man lebt auch mal ein anderes Leben ein bisschen mehr.
Ja.
Und sobald dann halt eben man in eine Vorbereitung geht, wird eigentlich das drumherum alles hinten angestellt und im Vordergrund steht nur der Sport, was ja auch wichtig ist, um da voranzukommen. Und jetzt in dem Fall, wenn halt die Wettkämpfe so nah aneinander gereiht sind oder die Wettkampf-Preps, dann kommt man da gar nicht so raus und der Sport bleibt halt die ganze Zeit im Vordergrund stehen und im Fokus. Man kommt, wie gesagt, es ist einfacher, alles einzuhalten. Man ist ja schon die ganze Zeit drinnen. Man hat
Ja.
das 6 Mal am Tag ist, dass man jeden oder jeden zweiten Tag vorkocht, dass man hier jeden Tag ins Training geht, dass man halt in dem Moment, ich bin einer, der eigentlich ein Off-Season-Cardio überhaupt nicht macht, weil ich das nicht aufstehen kann. Aber so, wenn man es die ganze Zeit gewohnt ist, habe ich das jetzt auch so weitergeführt. Natürlich jetzt nicht auf dieser Intensität wie 5 Wochen vor dem Wettkampf, aber immer trotzdem immerhin ein bisschen. Und also vom Kopf und von der Routine her ist es deutlich einfacher.
Das ist auch cool, weil du das sagst. Als Wettkampfathlet oder Athletin kann man das, glaube ich, sehr gut nachvollziehen. Also mir geht es zumindest so. Wahrscheinlich Leute, die halt jetzt noch nicht einen Wettkampf gemacht haben oder auf diesem Level, ne, für die ist es vielleicht schwieriger nachzuvollziehen, wenn jemand dann so lange da drinnen ist. Ich weiß genau, was du meinst, auf jeden Fall, dass es einfacher ist, wie 1,5 Jahre zwischendrin eine Offseason zu haben und dann wieder da in dieses Rollen, sage ich mal, zu kommen. Ne? Jetzt war die Olympia Prep ja, wie du auch schon angesprochen hast, alles andere als einfach. Du hast dich mehrfach verletzt, magst du hier mal drauf eingehen, was ist genau passiert, wann und warum?
Also dieses Warum, das kann ich nur grob beantworten. Das ist eine Vermutung, wo ich sagen kann. Aber was passiert ist, ich habe mir 13 Wochen vor dem Wettkampf, ich wollte den Fokus ein bisschen mehr auf meine Beine legen noch, beziehungsweise eigentlich auf alles. Ich habe überall Vollgas gegeben. Und durch dieses mehr Essen, sage ich mal wieder, nach der Diät und auch diesen Rebound, den man da mitnimmt, war ich schon deutlich stärker und deutlich leistungsfähiger. Habe dementsprechend die Trainingsintervalle verkürzt, sprich alle 4 Tage beispielsweise jetzt Beine gemacht, und bei mir Beine heißt immer Kniebeugen. Ich habe dann bloß hier im Wechsel einmal hier Kniebeugen schwer frei und 4 Tage drauf schwer in der Multipresse. Heißt, ich habe hier einen Vierer-Split trainiert, also mit einmal Arme, einmal Brust, einmal Rücken und einmal Beine. Die Schultern habe ich ein bisschen außen vor gelassen, da ich die in der Classic nicht zu dominant haben wollte, aber halt dann eben jedes Mal schwer Beine trainiert. Und da war es halt dann bei einem, ja, bei einem ganz normalen Satz mit 180 Kilo, was für mich so wirklich ein Standard-Trainingsgewicht ist, welches ich hier auch locker auf 15 Wiederholungen beugen kann. Also hier weit weg von irgendwie maximal. Und bei der 4. Wiederholung beim Runtergehen habe ich schon gemerkt, irgendwas passt überhaupt nicht. Und habe das Gewicht auch hinten abgeschmissen. Also ich bin damit nicht mehr hoch, weil ich eben nicht hier in die volle Belastung reingehen wollte. Und das war auch gut so, weil dann am MRT hat man es dann deutlich gesehen. Ich habe mir die halbe Quadrizepssehne eingerissen bei diesem Satz. Also nicht den kompletten Quad, bloß einen Anteil, so diese innere Träne, Vastus medialis, genau gesagt. Und der ist mir zur Hälfte genau im Sehnenansatz eingerissen. Das war halt nicht cool. Ich war beim Arzt, ich war beim Orthopäden, und die haben mir dann gleich gesagt, okay, bei der Verletzung 8 Wochen pausieren, 8 Wochen Schiene tragen und nicht bewegen und nicht belasten. Und ich hatte hier eine Schiene bekommen, die mir hier auf einer Kasse verschrieben worden ist, wo ich dann hier die ersten 6 Wochen kompletten Stillstand gehabt hätte, also gar nicht bewegen. Und dann hätte ich sie nach und nach einstellen können, dass ich sie halt dann 30 Grad abwinkeln darf und irgendwann halt mal wieder 90 Grad abwinkeln. Also so richtig eine richtige Verletzung, die hätte auskuriert werden müssen eigentlich. Aber das ist halt auch unser deutsches System. Da wird auch nicht bei sowas sehr viel Geld reingesteckt. Das heißt einfach stillhalten, ruhig stellen, das halt schon wieder. Damit habe ich mich halt nicht zufrieden gegeben. Bin dann hier zu einem super guten Physiotherapeuten gegangen, der mir empfohlen worden ist, der in meinem Leistungszentrum arbeitet, beziehungsweise dem es gehört. Er hat auch gesagt, das ist eine blöde Verletzung, definitiv. Belasten darf man es an der Stelle nicht. Aber hey, es ist bloß ein Muskelstrang, der hier nicht ganz mitmachen möchte. Gibt ja noch genug andere Muskeln im Bein, die hier das Ganze übernehmen können. Und dann dementsprechend dann daraufhin trainiert, heißt hier, versucht den immer rauszunehmen durch gewisse Bewegungsabläufe und gewisse Übungen, andere Muskeln primär anzusteuern, damit der, sage ich mal, verletzte Part nicht ganz so viel oder vom Kopf her einfach nicht angesteuert wird und nicht zu viel arbeiten. Und es ging dann auch sehr gut, dass ich dann schon nach 5 Wochen bereits wieder hier mit 220 Kilo Beinpresse gemacht habe, in so einer horizontalen Beinpresse. Also an Kniebeugen und sowas war nicht zu denken. Ich konnte nicht runter in die Hocke gehen. Also so war das. Das war auch bis zum Ende der Prep so, dass ich nicht in die Hocke gehen konnte. Das Problem halt eben genau aufgrund dessen, dass wir hier trotzdem hart trainiert haben, hier trotzdem alle 5, 6 Tage Takt, um eben nicht, dass eben die Muskulatur da bleibt, damit man hier die Verletzung nicht sieht am Wettkampf. So war halt das Ziel. Das Problem ist, dass halt dann, wie gesagt, die drumliegenden Muskeln deutlich mehr gearbeitet haben. Und dann 6 Wochen vor der Olympia ist mir halt dann noch der Beinbeuger gerissen. Das ist dann recht satznah oben am Gluteus. Da ist mir dann so ein ganzer Muskelstrang flöten gegangen. Und das war halt dann gar nicht gut. Das war auch deutlich schmerzhafter. Es war jetzt nicht so eine schlimme Verletzung wie vorne, weil vorne war es, wie gesagt, die Sehne. Die Sehne ist nicht durchblutet. Die braucht immer deutlich länger, bis die wieder die komplette Stabilität zurückbekommt. Hingegen jetzt hier Muskelgewebe ist durchblutet. Das heilt schneller. Das ist sehr gut. Aber es ist auch deutlich schmerzhafter, weil es halt eben ansatznah ist und da sehr viel Nerven durchlaufen. Oh, da konnte ich dann die erste Woche dann wirklich nur in Krücken rumspazieren. Dann haben wir wieder 2 Wochen gar nichts gemacht, und deshalb ist auch nur vom Kopf her scheiße. Hey, du weißt, du bist hier 6 Wochen vorm Wettkampf. Dann hier noch so ein großer Wettkampf, wo du eigentlich abliefern wolltest und deine absolute Bestform präsentieren. Und dann kannst du nicht trainieren. Und als ich dann im Training wieder eingestiegen bin, das war halt, es war schon wieder ein Training, kann man es nennen, aber halt nicht ein Training auf dem Niveau. wie ich es halt sonst gewohnt bin, ist so halt hier mehr Pumpen, mehr auf Gefühl, mehr mit Wiederholungen, halt nicht so schwer. Wie gesagt, es ging auch gut. Ich konnte dann auch recht schnell schon wieder, bin wieder zurückgekommen. Wie gesagt, da war ich beispielsweise auch beim Orthopäden, die dann auch wieder gleich gesagt haben, mindestens 6 Wochen pausieren, gar nichts machen. Das ist eine Muskelverletzung, muss ausheilen. Weil wir haben 2 Wochen pausiert und danach eigentlich schon wieder, trotzdem, ich glaube, in der vierten, fünften Trainingseinheit habe ich trotzdem schon wieder hier 200 Kilo Beinpresse gemacht. Aber trotzdem hat man es halt einfach gesehen, dass hier dann eben auch durch das, dass ich hier mein Gewicht immer drücken musste, um in die Gewichtsklasse reinzukommen. Und dann hat der Körper halt dann gesagt, hey, an dem Part, eben hier Beine, die werden ja eh nicht so hart belastet wie die anderen Stellen. Ich sage jetzt mal wie der Oberkörper oder wie das gesunde Bein. Und dann halt dementsprechend da ein bisschen mehr abgeworfen. Eben vor allem in den letzten Wochen, in der letzten Woche dann. Und das hat man gesehen. Und man hat es auch leider gesehen, dass die Einblutung, die war dann schon weg. Also ich bin richtig hinten zugelaufen, hatte dann in der Kniekehle einen riesen Bluterguss drin, ist dann richtig schwarz geworden. Aber man hat halt keine Teilung mehr gesehen in den Beinen. Das war halt alles eine riesen Entzündung drin, eine Verletzung halt einfach. Das heißt, normalerweise habe ich hier immer gepunktet mit einer sehr guten Härte, mit einer sehr guten Muskelqualität, dass man hier wirklich jeden einzelnen Muskelstrang gesehen hat und so hat man halt auf der kaputten Seite gar nichts gesehen.
Alex, ich muss da auch mal kurz reinfragen. Das ist so krass, weil ich sag mal, so die größte Bodybuilding-Show der Welt, jahrelang so drauf hingearbeitet, ne? Dann so das eine Bein kaputt, dann das andere Bein kaputt. Was
Nee,
machst
nee.
du? Also, stimmt, es war das Gleiche, genau, weil du dann, ja, okay.
Vorne am Quad und einmal halt hinten an der Rückseite am Beuger. Das ist halt
Dann
noch ein.
war es halt voll, ja, also ein Bein wirklich ziemlich am Arsch, wenn man das so sagen kann. Was macht das im Kopf bei dir, so kurz davor? Also gab es auch einen Moment, weil das stelle ich mir jetzt gerade so vor, gab es so einen Moment, wo du dir gedacht hast, okay, kein Olympia für mich dieses Jahr?
Ja, klar. Voll, das war der erste Moment, Gedanke. Bei mir ist eh immer so einer, ich bin so ein Extremmensch, so entweder ganz oder gar nicht. Und dann war erstmal so, fuck, das war's jetzt und ich habe keinen Bock mehr und ich will nicht mehr und lässt es sausen. Da ist dann schon so, wo du das Verlangen dann ist, wo du denkst, okay, jetzt ist eh alles wurscht, jetzt kannst du gleich alles essen. Hab dann mich dann schon zurückgehalten, hier auch den Rückhalt hier von der Familie gehabt. Ich dachte, Alex, jetzt schau erstmal, jetzt nicht gleich alles überstürzt handeln. Jetzt guck mal. Schau mal, was hier der Maurer Sepp, also der Physiotherapeut, mit dem ich hier auch zusammengearbeitet habe und auch immer noch in guten Kontakt stehe und oft zum Training vorbeikomme, was er sagt. Und dann hat er auch gesagt, das kriegen wir noch hin, das ist noch nicht verloren. Seine Aussage war dann ganz einfach, die Sache ist erst vorüber, wenn es vorbei ist. Und dann machst halt wieder weiter. Natürlich ist halt, ich sag mal so, wirklich am Anfang. Das hatte ich ja auch mal hier in einer Story gemacht, wo man mich ein bisschen stark kritisiert hat. War mein Ziel. Ich wollte Top 6 auf der Olympia erreichen. Das war meine Zielsetzung für mich selber. Ich sage, hey, darauf trainiere ich hin. Ich möchte im Finale stehen. Ich möchte im ersten Callout stehen. Das war halt meine Zielsetzung. Und ja, dann kamen dann die Verletzungen und dann werden deine Ziele auf einmal immer kleiner. Das heißt, dann war es so schön, wenn du noch eine Top 10 Platzierung oder irgendwas in die Richtung. Und am Ende war es halt einfach nur, ja, ich mache mit und möchte das einfach das beste Ergebnis noch rausholen, was ich halt imstande bin zu bringen.
Ja, ich finde es so krass, ich habe da so Respekt vor, was auch so diese Motivation dann ist, ja, diese Prep einfach weiter durchzuziehen, wie du das gemacht hast. Hast du da für dich irgendwas, wo dir einfach Halt gegeben hat, Stütze gegeben hat, so dein Umfeld, klar, aber dass du halt wirklich sagst, ey, ich ziehe jetzt definitiv weiter die Prep durch, so ich bleib da jetzt dabei.
Ich bin halt da der Meinung, aufgeben ist immer die schlechteste Option. Weißt du, das Schlimmste wäre ja, war jetzt nicht der Fall, aber jetzt angenommen, nur angenommen, das wäre jetzt eine schwache Olympia geworden. Und ich hätte nicht teilgenommen. Dann wäre ich dann, hätte mir die Olympia angeschaut und dann gedacht, fuck, und das hast du jetzt nicht mitgemacht. Hätte sein können. Und dann machst du dir ein Leben lang Vorwürfe. Wer sagt denn überhaupt, dass ich jemals wieder auf die Olympia komme, rein theoretisch? Vielleicht war das eine einmalige Chance, weil nur so gesehen jetzt. Und die hast du verpatzt, die hast du sausen lassen. Und das war so meine Denkweise, so, ich möchte mir später mal nichts vorhalten lassen, dass du ja gekniffen hast und hier aufgegeben hast. Also war das für mich, ich ziehe durch, damit ich mir auch später für mich selber einfach mir mit mir im Reinen bin und sagen kann, ich habe alles Mögliche gemacht, um das noch bestmöglichst abzuschließen. Kann ich definitiv sagen und bin da in der Hinsicht mit mir selber im Reinen. Und zufrieden. Ich bin jetzt natürlich nicht zufrieden mit dem Ergebnis, was dabei rausgekommen ist. Nicht, dass ich jetzt sage, das ist irgendwie ungerecht gewesen, die Platzierung oder sonst irgendwas, sondern einfach hier, ich war mit meinem Ergebnis halt, mit meiner eigenen Leistung, weiß ich halt einfach, es hätte besser sein können, wenn andere Umstände gewesen wären.
Ja, zu dem Thema, dass du so dran geblieben bist, noch eine Frage an dich, Alex. Ist das vielleicht so eine Sache, die du schon so aus deiner Kindheit hast, dass du einfach so Dinge durchziehst, auch wenn es echt mal richtig schwierig wird? Oder hat dich das auch so in den letzten Jahren ein bisschen dieser Bodybuilding-Lebensstil gelehrt?
Boah, ich weiß nicht, als Kind, also als Kind kann ich es definitiv, ich war definitiv schon immer so ein Sturkopf, ja, ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand, wobei das jetzt nicht in allen Bereichen war, beispielsweise in der Schule hätten sich meine Eltern sehr darüber gefreut, wenn ich da auch nur halb so viel Biss gehabt hätte. Und auch, glaube, jeder Arbeitgeber hätte sich vielleicht auch gefreut, wenn ich da ein bisschen, wenn ich so einen Elan gehabt hätte wie in dem Sport. Aber im Sport entstanden, definitiv. Es war auch dann hier mit der ersten Verletzung, die ich ja schon hatte, wo mir der Quad damals komplett abgerissen ist, 2017. Da war das auch so rum. Aber jedes Mal wieder, natürlich erstmal denken, will man alles hinschmeißen. Das ist immer so der erste Gedanke. Aber dann versucht man es und man merkt, hey, es geht wieder voran. Und dann hält man sich fest an diesen kleinen Verbesserungen wieder und an den Fortschritten. Und also ich bin einer, ich vergesse dann meine Leistungen, die ich zuvor mal gemacht habe. Das ist richtig vergessen. Das, glaube ich, ist auch das Beste, was man in so einer Situation machen kann. Und sich einfach freuen über die Fortschritte, die man dann wieder hat. Und man fängt ja doch wieder weiter unten an. Und dann fängt man an, man wird langsam besser. Und dann freut man sich über die, also ich habe mich dann wieder über die Fortschritte gefreut, die ich gemacht habe. Und das hat mich wieder motiviert, weiter dran zu bleiben und hier besser zu werden. Und irgendwann kam dann immer wieder bisher der Punkt, wo ich dann am Ende nach so einer Verletzung besser war als vor der Verletzung. Und einmal durchgemacht bei meiner ersten Quadverletzung, das habe ich ein zweites Mal durchgemacht bei meinen beiden Trizepsverletzungen. Und ich bin jedes Mal noch besser zurückgekommen als zuvor. Und daran halte ich weiter fest. Und wenn ich mich wieder verletzen sollte, weiß ich, ja, ist scheiße, das wirft mich jetzt extrem zurück. Aber das ist nicht aus. Ich muss einfach einfach nur so ein paar Schritte zurück anfangen und wieder von neuem.
Ja, es ist so eine krasse Kämpfermentalität auch. Mega, ich habe großen Respekt. Ich finde es Hammer und ich finde, da können sich sehr viele Leute auch wirklich ein Beispiel an dir dran nehmen. Lass uns mal so zum Olympia switchen. Wann war für dich der Punkt ganz klar, Alex, wo du dir selber gedacht hast, okay, die Scheiße wird jetzt durchgezogen, komme, was wolle, ich gehe dahin. So.
Ja, grundsätzlich. Ich war ja mit der ganzen Vorbereitung schon zufrieden. Die Umstände haben ja gepasst. Und wenn man dieses eine Bein außen vorne, das braucht die Form ja verdammt gut. Also ich fand den Oberkörper, ich habe mich nochmal deutlich im Rücken verbessert. Ich habe mich auch deutlich von der Bauchmuskulatur nochmal verbessert. Ich habe meine Arme verbessert. Es ist ja alles besser geworden. Es ist halt bloß so, dass er genau ein Part halt nicht gepasst hat. Aber grundsätzlich war ich schon zufrieden mit den Fortschritten, die ich gemacht habe.
Wann bist du nach Amerika gereist und wie sah so die Reise insgesamt bei dir aus?
Das muss ich sagen, das war das erste Mal richtig cool. Also bisschen, Olympia war an einem Samstag. Ja, Samstag. Donnerstag war das Einwiegen und das Athletenmeeting. Und am Sonntag sind wir rübergeflogen. Und auch hier beim Flug, das war richtig cool, da ist mal nichts dazwischen gekommen, keine Verspätungen, keine irgendwelche verpatzten Sachen. Also eigentlich die ganze Reise an sich, die ist komplett fehlerfrei abgelaufen. Ganz anders, wie es beispielsweise im Frühjahr war, wo wir den Anschlussflug verpasst haben, wir dann hier 6, 7 Stunden haben Flughafen warten mussten, für den Anschlussflug umbuchen mussten, bla bla bla, unser Gepäck dann suchen und dann hier dadurch auch einen kompletten Trainingstag verloren und auch mit der Ernährung, dass ja dann nicht ganz so kurz geklappt hat, kurz vor dem Wettkampf. Und in dem Fall, da war alles optimal. Also, das war cool. Da ist auch das erste Mal meine Mama als Betreuerin mitgekommen. Mir auch sehr gefallen, weil eigentlich haben meine Eltern nicht sehr viel mit dem Sport am Hut, eigentlich gar nichts. Also meine Mom ist so, geht ein, zweimal die Woche ins Fitnessstudio, um sich halt fit zu halten. Mein Papa hat, glaube ich, ein Fitnessstudio noch nie von innen gesehen. Und es war halt das erste Mal hier auch mein Papa hier Livestream gekauft, alles. Und meine Mom ist eben, wie gesagt, mitgekommen und wollte das Ganze miterleben. Und das hat mir natürlich auch so einen Motivationsschub gegeben. Jetzt auch beispielsweise hier auch, was die Verletzungen angeht, so hey, da gibt es Personen, die glauben an dich, die sind stolz darauf. Ich möchte dich nicht enttäuschen.
Ja, mega, mega geil. Hey, boah, wie schön. Wie eng warst denn du dort mit deinem Coach zusammen, also mit dem Dennis Wolf?
Ja, das war ja dann täglich, also wirklich täglich. Das Erste, was war in der Früh, jeden Tag um 7. Entweder hier im Powerhouse oder im Dragon Lair Formcheck im Posingraum sind hier komplett die Posen durchgegangen und 2 Runden Posing und dann besprochen, wie der nächste Tag verläuft immer. Also wirklich hier, es gab keinen vorgegebenen Ladeplan oder Entladeplan. Es wurde immer nur für einen einzigen Tag geplant, wie halt die Form dementsprechend war. Und ich konnte ihn auch jederzeit kontaktieren und anrufen. Und wie gesagt, wir haben uns jeden Tag gesehen. Also das war eine absolut perfekte, super Betreuung.
Richtig, richtig geil. Wie wichtig war das auch für dich, dass du ihn unmittelbar vor Ort dabei hattest?
Wie wichtig. Ich sag mal so, es hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Im Frühjahr war es beispielsweise auch nicht. Und auch aus der Vergangenheit her, zum Beispiel 2020, wo ich Profi geworden bin, ja auch nicht. Aber es ist vom Kopf her erleichtert es einen schon, wenn der Coach einen live sieht und sagt, hey, es passt alles. Wenn er sagt, es passt, dann bin ich auch zufrieden in dem Moment, weil ich mir denke, hey, der hat ein bisschen mehr Ahnung als ich. Und wenn er sagt, es passt, dann passt es ja auch.
Ja, verstehe ich voll. Stellt sich da bei dir so eine Routine ein, weil du jetzt schon mal in Amerika warst?
Ich glaube, ja, schon ein bisschen. Also ich fand jetzt das zweite Mal Amerika angenehmer als beim ersten Mal. Man weiß genau die Studios, die man besuchen kann. Man weiß genau, wo man einkaufen gehen kann, wo man seine Lebensmittel herkriegt. Man weiß die bisschen die Abläufe in dem Land. Und es ist einfach gewohnter.
Ja, kann ich verstehen oder nachvollziehen. Jetzt, wenn wir zum Wettkampf kommen, das war die erste Olympiateilnahme und wie ist denn der Wettkampf aus deiner Sicht abgelaufen, Alex?
Also das so an sich hier vom Aufwärmen und von der Organisation her hat es mir schon sehr gut gefallen. Man muss ja bedenken, für das, dass hier, also gemeldet waren, glaube ich, 65 oder 66 Athleten, schlussendlich aber dann direkt angetreten sind, glaube ich, 59. Also viel zu viele Athleten einfach. Und dafür, dass es so viele Athleten waren, ist es sehr gesittet und organisiert abgelaufen, also wirklich extrem organisiert. Hier, was auch die Zeiteinteilungen anging, und hier wurde rechtzeitig gesagt, hey, jetzt aufwärmen in der Gruppe. Auch das mit dem Training hinter der Bühne hat super geklappt. War auch cool, das ganze Equipment, was im Backstage-Bereich war, um sich aufzuwärmen, super. Ich fand auch hier, dass das Untereinandersein der Athleten war, fand ich sehr schön. Also man hat hier auch untereinander gequatscht. Das heißt jetzt zum Beispiel Wesley Wieser, Ramon, Mike, Urs, Fabian Meyer hat so alle so ein bisschen so Kontakt halt gehabt. War schön. Ich fand es auch sehr, wie soll ich sagen, spektakulär, hier mal die wirklichen Top-Elite-Profis der Welt gegenüber zu sehen, also hier live hautnah zu sehen. War ich schon zum Beispiel jetzt hier definitiv hier vom Bumstead und Ramon extrem überrascht. Also ich habe jetzt einen Bumstead, hätte ich jetzt live nicht so eingeschätzt, aber der wirkt live wenn er direkt vor einem steht, nochmal ganz anders als den ganzen Videos rüberkommt. Also extrem spektakulär.
Cool, oh ja, krass. Weil du es gerade auch gesagt hast, es waren so unglaublich viele Athleten gemeldet, die dann aber, es war generell einfach brachial voll. War das für dich eher so im ersten Moment so, hey, cool, je mehr Competition, desto besser? Oder eher, boah, fuck, das sind echt viele und ja, zwischen all den Einzelvorstellungen und Vergleichen ganz schön schwierig, da auch wirklich objektiv zu bewerten. Wie warst du da eingestellt zu?
Ja, das war halt so meine Aussage, so, boah, wie will man denn bitte in so kurzer Zeit als Judge hier ein faires Ergebnis erzielen? Also das ist, muss man ja mal sich selber in die Lage eines Wettkampfrichters setzen. Wenn hier, ich glaube, 7 Vergleiche waren es, die dann durchgezogen worden sind und wirklich hier Top-Athleten auf der Bühne sind. Grundsätzlich natürlich, es gibt immer ein paar, wo man sich denkt, wie hat es der auf eine Olympia geschafft? Aber in der Regel sind die Top-Athleten, die hier, sich hier für eine Olympia qualifiziert haben, alle gut. Da tritt selten wer auf, der hier nicht in Form ist. Vielleicht ist man mal ein paar Prozent nicht an seiner Topform dran, aber trotzdem gut in Form. Jeder von denen hat eine super gute Linie, auch jeder auf seine eigene Weise. Und ja, nicht umsonst ist man ja auf die Olympia gekommen. Und dann da ganz objektiv ein faires Ergebnis zu erzielen, würde ich jetzt, wenn ich selber Kampfrichter wäre, hätte ich auch Riesenprobleme damit. Und was ist in dem Moment? Dann bewertet man natürlich Athleten automatisch etwas besser, die man halt einfach aus den Jahren zuvor schon kennt. Lassen wir es einfach mal so stehen.
Ja. Was war das für dich für so ein Feeling auf der Bühne, dann vor allem bei dem Hintergrund, dass du ja in der Prep einiges an Verletzungen so mitgenommen hast? Also was war vielleicht auch so deine persönliche Erwartung, bevor du dann wirklich auf die Bühne draufgegangen bist?
Also grundsätzlich, das jetzt mit der Verletzung, also da bin ich schon recht gut in sowas. Ich kann das sehr stark ausblenden. Weil das sind einfach negative Sachen, die da einen auch dann negativ beeinflussen. Ich sage immer so, positiver Mindset ist das absolut Wichtigste. Und so habe ich mich auch gefühlt. Also ich habe mich gut gefühlt, ich habe mich bereit gefühlt und war da, habe mir auch selber gesagt, hey, ich stehe in Topform da und habe aber dieses verletzte Bein immer so ein bisschen ausgeblendet. Und wenn ich da, als ich mich da hinten im Backstage-Bereich aufgewärmt habe und hier gepostet, ich mir schon. Ja, das kann gut werden. Also ich sehe mich jetzt schon in den Top 10. So war definitiv die Einstellung, als ich hinter der Bühne gestanden bin und hier mich mental auf den Wettkampf oder mich mental darauf vorbereitet habe, jetzt gleich in den nächsten Sekunden auf der Bühne zu stehen.
Wie ist bei den Vergleichen, wie ist es da für dich gelaufen?
Boah, das war eigentlich, es gab ja erst so einen numerischen Vergleich. Es ging dann hier einfach nach dem Alphabet. Weiß jetzt aber gar nicht mehr, mit wie vielen. Weiß zum Beispiel bloß, dass ich im numerischen Vergleich hier mit Wesley Wieser aufgrund von dem Nachnamen W in einem Vergleich war und hier mit dem Champ Chris Bumstead. Der hat ja die letzte Startnummer gehabt als amtierender Champ. Den war ich zuerst auf der Bühne. Dann wurden alle runter. Dann kam diese Einzelpräsentation. Das ist schon etwas, was ich jetzt, was man ein bisschen ankreiden kann. Die haben das bei allen Athleten sehr genau genommen mit der Zeit. Wir haben ja auch noch mal eine Mail bekommen, keine Minute, sondern nur 45 Sekunden. Manche Athleten, die haben mir dann auch im Nachhinein gesagt, die hatten gefühlt nicht mal 45 Sekunden. Und dann kriegst du mit, dass hier der wie zum Beispiel der Chris Bumstead über 1,5 Minuten posen durfte. Weißt du, da ist er eh schon der Beste und der Champion. Und dann hat er auch noch hier die längste Zeit, sich von seiner besten Seite aus zeigen zu können. Finde ich jetzt nicht ganz oder fand ich jetzt nicht so ganz so fair. Okay, ist halt der Olympia-Bonus, Mr. Olympia-Bonus. Ansonsten, danach kamen halt dann die richtigen Callouts. Da bin ich dann im dritten Vergleich gestanden und hier genau mit meinen, kann man sagen, Rivalen von früher zusammen in einem Vergleich mit dem Neil Curry, der hier in New York gewonnen hat und in Pittsburgh den dritten hatte, und mit dem Diaz, der sowohl in Pittsburgh Zweiter geworden ist und in New York den dritten Platz belegt hatte. Also die Top 3 von Pittsburgh und New York waren wir dann alle zusammen im dritten Vergleich auf der Olympia und haben dann damit, als wir dann runtergegangen sind, auch gleich bloß eine Teilnehmermedaille bekommen.
Wollte ich nämlich fragen, wie es da so weitergehen, genau. Also was war so das Erste nach deinem Auftritt, das du gemacht hast?
Boah, ich bin halt von der Bühne runter. Ich sage mal so, ich habe es ja schon während der Bühne gewusst, als ich hier nicht im ersten Callout, vor allem dann auch nicht in den zweiten Callout gerufen worden wurde, wusste ich ja, es ist ja schon gelaufen. Es sind 7 Leute rausgerufen worden. Das heißt, durch die ersten 2 Callouts sind dann schon die Top 14 eigentlich bestimmt gewesen. Und da war das dann für mich eigentlich schon klar, als ich im dritten Callout aufgerufen worden bin, das war's.
Was ging dir so durch den Kopf, als das Pre-Tretching und so dieser Trubel dann vorbei war?
Im ersten Moment sage ich mal gleich, ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt. So war das dann der erste Eindruck. Das erste Mal war einfach eine richtige Niederlage. So eine richtige Klatsche einfach, sage ich. Im Nachhinein, wenn man das Ganze dann objektiver sieht, sich selber dann anschaut auf den Videos, wie dann die ganzen Vergleiche waren, und ich dann hier selber sehen musste, wie schlecht mein Bein im Verhältnis zum Rest auch war, auch dass man mir hier eben angesehen hat, dass vielleicht aufgrund von den ganzen Verletzungen mein Körper nicht ganz so frisch mehr gewirkt hat, sondern einfach ein bisschen ausgezehrt. Und wie gesagt, eine absolute Disbalance von der Beinmuskulatur. Also hinten am Beinbeuger hat man gar nichts, absolut gar nichts gesehen. Auch von der Seite, wo meine Beine immer sehr, sehr stark waren. Das ist auch nicht mehr zu sehen gewesen. Und von vorne der Außenschwung, der war auch weg. Das hat mich dann selber sehr gestört, als ich dann die Bilder und Videos im Nachhinein gesehen habe. Und da war das dann auch klar für mich, hey, bei einem Wettkampf in dieser Höhe, in dieser Größe, mit so einer starken Athletendichte, habe ich da vorne dann in dem Moment nichts zu suchen gehabt.
Wie lange dauert sowas, Alex, bei dir, bis du das, was du da alles erlebst an so einem Olympia-Event, auch verarbeitest?
Eigentlich ging es recht schnell, weil oder allgemein bei mir geht sowas schnell. Wenn ich gewinne, dann ist es so, okay, du hast gewonnen, schön, Haken dran, weiter geht's, nächstes Ziel. In dem Fall war es halt einfach, meine Aussicht war, manche können jetzt sagen, okay, hey, du hast es auf den Olympia geschafft, dabei sein ist alles. Für mich war es dann eher so, boah, du hast verloren, du hast hier auch deine selbst gesteckten Ziele bei weitem nicht erfüllen können. Und in dem Moment ist es dann aber auch bei mir so gleich vergessen, beziehungsweise du musst das beim nächsten Mal besser machen und das gleich Vollgas weiter. Das heißt, ich sage jetzt mal so, wenn ich jetzt vielleicht hier eine sehr, sehr gute Platzierung gemacht hätte, dann hätte ich mir vielleicht 2, 3, vielleicht sogar 4 Wochen Trainingspause gegönnt und sagt, okay, das mal chillen und dann gucken, wie man dann weitermacht. In dem Fall war es halt so, ich bin eigentlich heim und sag mal, okay, in der Woche hier pausiert, weil ich auch gleichzeitig dann ein bisschen krank geworden bin. Und danach gleich Vollgas weiter, weil ich auch mit meinem Ergebnis einfach nicht zufrieden war. Und wenn man nicht zufrieden mit etwas ist, dann muss man daran was ändern, weil sonst wird man ja nicht besser.
Ja. Du hast es gerade fast schon beschrieben, aber ich wollte dich auch nochmal fragen, so was so du für ein persönliches Fazit aus dem ersten Olympia jetzt für dich ziehst.
Ja, einfach. Mein Ziel ist es, erneut teilzunehmen, mich erneut zu qualifizieren und ein besseres Ergebnis anzupeilen. Und da bin ich bereits daran zu arbeiten.
Ja. War dann direkt nach dem Wettkampf für dich gleich alles vorbei und die Heimreise ging los oder wart ihr noch ein bisschen in Amerika?
Wir waren noch 2 Tage dann da. Wir sind da Samstag um Wettkampf und am Dienstag sind wir reingeflogen. Dienstagabend dabei erst.
Ja. Wenn du jetzt so zurückblickst, auch auf die Zeit vor Olympia, aber auch die ganze Reise und das ganze Event, was war denn für dich so das schlimmste oder der schwierigste Moment in der Vorbereitung der ganzen Olympiareise jetzt sozusagen?
Die Vorbereitung an sich, von der Vorbereitung her oder die Reise an sich? Weil
Gerne
definitiv die
beide.
war die Verletzungen. Das war mit Abstand das Schlimmste.
Ja. Ich finde es so krass, wenn man das so sieht, weiß man, dann könnte man auch meinen, dass, weil ich frage mich dann immer so, war so dieser körperliche Schmerz oder war das schlimmer wie das Mentale? Und vermutlich ist es das Mentale, ne? Dass du ja.
Ja, mental.
Ja.
Schmerz, boah, ich glaube, wir Bodybuilder sind da eh alle ein bisschen abgehärtet. Also, wenn du einen fetzen Muskelkater hast in den Beinen, weil du dich voll zerstört hast, ich glaube, ein Normalo, der möchte dann gleich Schmerztabletten nehmen, weil er vor Muskelkater sich nicht bewegen kann. Und für uns ist das gewohnter Alltag. Also, auch hier diese Muskelverletzung, ja, es tut kurzzeitig weh, und es schmerzt. Aber für mich ist das so, das ist ein anderer Schmerz. Grundsätzlich den Schmerz könnte ich zu 100% ausblenden. Das interessiert mich nicht. Es ist eher dann so, du möchtest den Schmerz haben, weil du ja weißt, Schmerzen sind ja auch, ich sage immer, es ist ein Ampelsystem. Wenn Schmerz, dann ist es eine rote Ampel, dann heißt, hey, sei vorsichtig, stehen bleiben, nicht weitermachen. Das tut dir jetzt nicht gut. Wenn kein Schmerz ist, heißt, du kannst Vollgas weitergeben. Also da achtest du einfach auf deinen Schmerz etwas mehr. Jetzt nicht, dass es wehtut und dich das irgendwie belastet, sondern einfach, dass du den Schmerz als Indikator hernimmst, ey, da ist was, das passt nicht, das solltest du jetzt nicht machen. Also diese Bewegung ist jetzt nicht gut. Das heißt, für mich ist da so ein physischer Schmerz bei weitem nicht so schlimm wie so ein psychischer Schmerz, so fuck, ist nicht so gelaufen.
Ja, ich glaube, es war auch gerade voll der gute Tipp für viele da draußen, die in dem Sport tief drin sind und sich vielleicht auch mal verletzen oder ja, ein paar Schmerzen halt haben und da vielleicht nicht genauer hingucken, ne? Wie wichtig es ist und wie du da jetzt zum Beispiel in so einer Situation mit umgehst. Ich denke, viele Außenstehende, Alex, die würden bei sowas, die schütteln den Kopf und fragen sich, wie du das überhaupt dann schaffen konntest, zum Olympia zu gehen. So, ne? Weil ich meine, auch denke viele Ärzte, die, klar, die treffen halt Pauschalaussagen, die gucken dich dann vielleicht nicht genauer an, hey, der ist Bodybuilder und ist da ein bisschen anders zu sehen und einzuordnen. Ne? Aber ich finde es geil für die Leute jetzt auch, die gerade zuhören, mal das herauszugeben, dass sowas nicht heißen muss, hey, du kannst jetzt, keine Ahnung, 8 Wochen oder 8 Monate nicht mehr weitermachen. Ne? Man, du brichst da quasi das Ganze, ja.
Machen wir es nun mal anders. Es gibt ja hier noch ein Extrembeispiel. Chris Bumstead hat sich ja genauso verletzt. Hat sich hier den Bizeps angerissen gehabt und das anscheinend auch nicht ganz ohne, was er jetzt im Nachhinein erst öffentlich bekannt gegeben hat. Also man hat es ja, mir ist es schon aufgefallen in der Vorbereitung, oh, der hat sich verletzt, da passt was nicht. Ja, gleich. Er hat es ja zu dem Zeitpunkt noch alles abgestritten. Klar, man muss ja so eine Schwäche, die man hat, nicht im Vorfeld gleich propagieren. Aber er hat sich hier stark verletzt und ist trotz Verletzung noch Mr. Olympia geworden. Das zeigt halt mal, wie gut der eigentlich ist. Dass er trotz Verletzung unschlagbar ist.
Ja. Richtig, richtig geil. Vielleicht auch, was ich da jetzt noch so als Tipp kurz hervorheben muss oder was ich jetzt so mitnehme, auch generell hoffentlich viele daraus. Wenn man so eine krasse Verletzung hat, ne, und bist du halt noch ganz normal beim Orthopäden und beim MRT und die geben dir da ihre Pauschalaussagen mit, aber dass es halt schon hilfreich ist, wenn du, wie du eben jemanden hast, ne, an der Seite, der sich da doch ein bisschen besser auch bei uns im Leistungssport auskennt, ne, und mit solchen Leuten dann wirklich eng zusammenarbeiten kann und sollte.
Ich habe da mal so eine kleine Sache. Das hat mir, so hat eben der Maurer Sepp, mein Coach, mir erklärt, als ich mit meiner zweiten Verletzung zu ihm gekommen bin. Wir haben ja dann bei ihm Ultraschall und alles gemacht und es ausgemerkt. Da hat er mir genauso einen Zettel hingehalten und sagt, das ist dein Beinbeuger. Der ist sehr, sehr groß. Das ist deine Verletzung. Ein Riesenschaden, ja, aber schau dir dann den Rest noch an, der da ist. Damit kann man weitermachen.
Sehr, sehr geil.
Eben gleich. Und dann musste ich selber grinsen und schmunzeln, wie du jetzt. Und ich denke, ja, okay. Also, ich habe ja eigentlich genug Fleisch dran. Und wenn dann da etwas eingerissen ist, wie ich es jetzt gerade eben bildlich da den kleinen Papier vorgemacht habe, es ist ja noch genug da.
So gut. Für die Leute, die es jetzt nur auf den Ohren haben, gerade, also du hast quasi wie ein Post-it-Papier gehabt und einfach nur einen kleinen Riss reingemacht und der Rest ist einfach ganz und nicht eingerissen. Das ist krass, ja, weil das, ich glaube, das hilft vielen, die dann in so einer Situation sind, definitiv da anders mit umzugehen, ne? Wenn man jetzt so noch auf dem Olympia, wenn wir im Fazit sind, Alex, was war denn so dein größtes Highlight beim Olympia?
Also einmal, was ich hier, zwei Sachen. Einmal, wie gesagt, was ein Highlight war für mich, ganz ein persönliches, eben, dass meine Eltern das so mitverfolgt haben. Meine Mom mit live vor Ort da mitgefiebert hat und eine super Wettkampfbetreuung da abgeliefert hat. Das war für mich sehr viel wert und einfach schön, diesen familiären Support im Hintergrund mitzuhaben. Auch hier meine Freundin, die mit ihrer Mama mit angereist ist, und das dann live verfolgt haben, alles fand ich sehr, sehr schön. Und ja, wie gesagt, hier auch die Superstar-Athleten wie ein Ramon Dino, Chris Bumstead, hier live mal hinter der Bühne gesehen zu haben, aus nächster Nähe, fand ich schon sehr spektakulär, wo ich auch selber sagen muss, als ich hier in Pittsburgh gewonnen habe und in New York den zweiten belegt habe, da habe ich schon gesagt, so, boah, du, ich bin sehr gut und ich bin ein guter Profi, kann man ja auch, denke ich, behaupten, wenn man hier gleich auf Anhieb einen Wettkampf gewinnt, der jetzt auch kein kleiner Wettkampf ist, und auf einer New York den zweiten belegt. Hingegen, als ich dann hier jetzt dann die Besten auf der Welt live gesehen habe, ich jetzt dann trotzdem das Ganze ein bisschen zurücknehmen muss und sagen, hey, da fehlen mir schon noch ein paar Jährchen. Und ist die Frage, ob ich überhaupt so weit komme oder so viel aus meinem Körper rausholen kann, da oben mit einem Bumstead und einem Ramon Dino beispielsweise konkurrieren zu können. Das waren nur die Top 2 aufgezählt.
Ja. Wie schaust du jetzt so nach dem Erlebten auf all das, was jetzt kommt?
Ja, ich habe mir Gedanken gemacht. Ich habe hier meine Videos, glaube ich, keine Ahnung, 20, 30, 40, 50 Mal angeschaut. Hier auch die Videos von meinen Mitstreitern angeschaut, um hier mir ein richtiges Bild machen zu können. Woran muss ich arbeiten, um das nächste Mal einfach besser zu sein? Abgesehen jetzt hier von meiner Verletzung, da weiß ich definitiv, was hier da das Problem war. Aber was ich sonst noch anders machen kann, verbessern kann, um das nächste Mal eine hoffentlich deutlich bessere Platzierung zu erzielen.
Ja, sehr geil. Wäre so ein Lifestyle generell in den USA was für dich? Also in Amerika kommt Auswandern für dich in Frage?
Grundsätzlich mal so ein Jahr da leben zu können, würde mich schon reizen, definitiv. Aber das ist halt mit sehr, 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 sehr vielen anderen Sachen verbunden. Grundsätzlich ein Jahr alleine da zu verbringen, würde mir jetzt auch keinen Spaß machen. Da muss halt noch auch der Partner halt auch mitziehen. Und mal abgesehen davon, zum aktuellen Zeitpunkt habe ich nicht die finanziellen Möglichkeiten, mir das zu leisten. Amerika, das wissen jetzt vielleicht auch nicht viele, ist deutlich teurer als Deutschland, was die Lebenshaltungskosten angeht. Weißt du, man kann da drüben einen sehr günstigen Auto kaufen. Also die Mietpreise sollen auch sehr günstig sein. Aber die Kosten hier für Lebensmittel, also wenn du da vor allem auch Qualität auf Lebensmittel legst, so wie ich, und ich will da kein Hähnchen, Ute, Rind irgendwie zu mir nehmen, was hier genmanipuliert ist, was eben die meisten oder was die meisten Lebensmittel in Amerika sind. Und wenn du dann hier in besseren Geschäften einkaufst, hier so Organic-Märkten, also so Bio-Läden eher, wo halt hier Weidehaltung und mit artgerechter Tierhaltung ist, dann bezahlst du halt mal für dein Rindfleisch deine 60 Euro oder 50, also Minimum 50 Euro aufwärts das Kilo. Minimum. Also ich habe hier für Rinderfilet Dann war es aber auch schon günstig. 24 Dollar das Pfund. Das sind hier 450 Gramm. Und wenn du dann auch Lachs isst, okay, ich habe dann da so diesen, gibt's ja verschiedene Züchtungen. Und da kannst du auch mal ganz schnell für einen Lachs bei 33 Dollar das Pfund ausgeben. Also hier 70 Euro das Kilo. Natürlich, vielleicht kann man noch ein bisschen günstiger einkaufen, wenn man hier genau weiß, wo. Ganz so, der Profi bin ich ja jetzt auch nicht gewesen, wo man in Amerika günstiger einkaufen kann. Aber jedenfalls muss man mit Minimum einen Drittel mehr rechnen als hier in Deutschland. Und jetzt regen sich die Leute ja schon alle auf in Deutschland, wie teuer das Essen und Lebensmittel geworden sind. Da würde der Ami lachen darüber. Dafür ist halt das Drumherum, sei es Technik oder sowas. Nochmal Beispiel, ich habe mein Rührgerät daheim vergessen gehabt und habe mir dann so ein Handrührer gekauft im Elektromarkt von KitchenAid. KitchenAid ist eine Marke, die kennt jeder. Hätte bei uns 120 Euro gekostet und da drüben habe ich 46 Dollar bezahlt. Also knapp ein Drittel. Also solche Sachen sind sehr, sehr günstig, aber was das Teuerste bei einem Bodybuilder ist die Ernährung. Und da brauchst du richtig viel Geld. Und wenn du jetzt dann überlegst, du brauchst Mietwohnung, Auto, Essen, um diesen Standard nur einigermaßen halten zu können, wie ich ihn jetzt hier beispielsweise in Deutschland gewohnt bin, sage ich mal ganz grob überschlagen, brauchst du da drunten deine 4.500, 5.000 Euro netto. Bei uns zahlt man hier 50 Euro für die Behandlung Physiotherapie für die Stunde. Da drüben 150 Dollar. Das ist der. Also 4.500, 5.000 Euro braucht man mindestens, um da den Sport ausüben zu können.
Schon ein ganz, ganz anderes Level, ne? Voll, voll gut, dass du den Einblick auch mal gibst. Also ich glaube, viele wissen das vielleicht gar nicht, was für große Unterschiede das sind. Du hast jetzt auch vorhin schon die Pläne 2023 uns ein bisschen wissen lassen, zumindest die nächsten Pläne. Vielleicht, wenn wir da auch auf die Zukunft blicken. Alex, wie sehen die Pläne für dieses gesamte Jahr aus? Und dann generell gerne auch so für die Zukunft.
Also grundsätzlich, ich habe mal hier schon hier meine Pläne gezogen. Ich möchte wieder in Pittsburgh mit teilnehmen. Für mich war Pittsburgh natürlich, ich habe da gewonnen. Das war die schönste Erinnerung daran. Aber ansonsten war es halt für mich der schönste Wettkampf und den möchte ich wiederholen. Und da bin ich auch sehr motiviert, da ich bereits schon mal gewonnen habe, möchte ich hier auch gerne meinen Titel wieder verteidigen. Genauso wie hier auch die Zielsetzung ist, die hatte ich ja auch bereits letztes Jahr schon. In New York bin ich knapp an den ersten vorbei, dass ich das gerne jetzt besser machen möchte in diesem Jahr und hier auf den Sieg oder an einen Sieg arbeite. Also nicht, dass es jetzt hier wieder abgehoben und falsch rüberkommt bei welchen. Ich sage nicht, dass ich hier gewinnen werde. Mein Ziel ist es, dass ich gewinnen werde und ich werde alles dafür tun, in jedem Training Vollgas geben und bei jeder Mahlzeit dran denken, dass ich alles perfektioniere, um so gut zu machen, wie es nur geht, um hier einen Sieg möglich zu machen. Und danach noch 3 Wochen drauf einen Wettkampf in Polen, die Poland Pro. Das ist dann der 9. oder 9., 10. Juni. So 3 Wochen nach New York. Einfach noch so als Hintergedanke, falls es gibt ja ein neues Bewertungssystem für die Olympia, dass man nicht mehr mit Punkten dran teilnehmen kann, sondern man muss einen Wettkampf gewinnen. Und in meinem Fall habe ich mir jetzt ja zwei sehr starke Wettkämpfe rausgesucht mit Pittsburgh und New York. Und man weiß ja nicht, wer kommt. Es könnte ja wer kommen hier aus den Top 10 der Olympia. Sprich, einer, der mich schon bereits geschlagen hat auf der Olympia, heißt natürlich nicht, dass er zwangsläufig mich dann auf dem kommenden Wettkampf wieder schlägt, aber die Wahrscheinlichkeit besteht. Aus dem Grund habe ich jetzt hier 3 Wettkämpfe mal angepeilt, eben auch einen etwas schwächeren Wettkampf in Europa noch, falls es bei den ersten 2 Wettkämpfen nicht klappen sollte. Mein Ziel ist es natürlich hier am besten wieder in Pittsburgh gleich zu gewinnen. Aber das sind so Sachen, was man möchte und will. ist nicht unbedingt das, was ja dann immer eintrifft.
Ja. Was machst du konkret, um deine Ergebnisse aus dem Jahr 2022 zu toppen?
Einmal habe ich jetzt mitgenommen, natürlich aufgrund meiner Verletzungen, wo mein größtes Defizit ist. Das ist, ich habe immer so dieses Gedanke, viel hilft viel. Und ich möchte mir nichts vorschreiben lassen oder mir vorhalten lassen, dass ich zu wenig gearbeitet habe. Aber manchmal ist halt auch dieses, manchmal ist weniger auch mehr. Und in meinem Fall arbeite ich jetzt mit deutlich, deutlich mehr Trainingspausen, die ich zum Teil gar nicht hatte. Nur als Beispiel für Pittsburgh im vergangenen Jahr habe ich 10 Wochen am Stück trainiert, Krafttraining, ohne einen einzigen Tag Trainingspause. Keinen einzigen, ganzen 10 Wochen. Der erste Tag Pause war, als ich hier nach Amerika geflogen bin und den Anschlussflug verpasst habe. Und gezwungen worden bin, mal einen Tag Pause machen zu müssen, weil es nicht anders ging. Und für die Olympia, auch da habe ich sehr, 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 sehr viel trainiert. Und das möchte ich jetzt in dieser Vorbereitung etwas anders machen, dass ich meinem Körper ein bisschen mehr Zeit gebe zum Erholen, weil ich ja auch sage, eigentlich, ich habe die Muskeln, die sind ja alle bereits da. Ich muss ja nichts mehr aufbauen für diese Klasse. Ich will ja nicht in die Open. Sprich, ich muss nur wieder in Form kommen oder in Anführungsstrichen nur in Form kommen und gebe da meinem Körper mehr Zeit, sich erholen zu können, dass ich hier es mal schaffe, eine Vorbereitung durchzuziehen, ohne mir irgendetwas anzureißen oder mich zu verletzen. Deshalb ist das eine, was ich anders machen werde. Und ja, auch von meinem Training her, was ich jetzt gemerkt habe, zum Beispiel, ich will nicht sagen, dass ich das jetzt vernachlässige, aber Rücken, Schulter, sagen wir auch mal Brust, allgemein der Oberkörper, da habe ich keine Defizite. Die sind gut. Ich habe einen sehr, sehr stark ausgeprägten Rücken. Ich habe sehr, sehr gut ausgeprägte Schultern. Auch die Brust. Die Brust ist immer so, wenn ich entlade oder zu wenig esse, wird die gerne flach. Aber sobald ich wieder ein bisschen mehr gegessen habe, noch nie einer meine, also voll bin einfach, meine Brust kritisiert. Und ja, meine Defizite liegen nach wie vor in den Armen noch. Also ich sage, das ist einfach so. Die sind schon deutlich besser geworden, aber die können immer noch besser werden. Und halt eben, wo ich jetzt am meisten Wert drauf lege, ist das halt meine Beine. Aufgrund von dessen, dass halt das eine Bein halt eben verletzt war, muss ich da immer noch ein bisschen was aufholen. Ich finde allein jetzt schon in den paar Wochen, die ich hier wieder Vollgas geben kann oder relativ Vollgas und ich hier auch perfekt professionell den Rebound genutzt habe, jetzt nach der Olympia Prep, habe ich mein schwerstes Gewicht überhaupt. Ich bin bei knapp 109, 110 Kilo, sprich 16 Kilo über dem Wettkampfgewicht von der Olympia. Und jetzt sieht man von der Beinschwäche gerade aktuell nichts mehr. Ich weiß aber auch, dass wenn ich wieder entwässer, es ist halt einfach so, 60% der Körperflüssigkeit, also von Blut und Wasser, findet sich im Unterkörper und nicht im Oberkörper. Sprich, wenn man hier entwässert und sein Gewicht auf irgendein oder sein Körpergewicht drücken möchte, verliert man natürlich in dem Bereich auch am meisten. Also bei mir ist es so, vielleicht liegt es auch an dem vielen Cardio, was ich gemacht habe. Das ist auch so eine Sache. Ich möchte nicht mehr so viel Cardio machen in der kommenden Vorbereitung. Zum Teil hatte ich hier Einheiten gehabt von 80 Minuten auf nüchternen Magen Fahrradfahren, weil ich auch nicht mehr machen konnte mit meiner Verletzung. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch ein kleiner Grund dafür war, dass es mir die Beine etwas degradiert hat. Also einfach so aus diesen Fehlern, aus der vergangenen aus den vergangenen Vorbereitungen zu lernen, das mitzunehmen und halt nicht wieder zu machen, sondern jetzt besser zu machen.
Voll
Ich werde
gut.
bis Stärken vernachlässigen, und die Schwächen oder wo ich noch arbeiten kann und muss, vorziehen.
Was willst du konkret machen, Alex, um diese Disbalance oder wie schafft man es auch? Also wirklich jetzt eine allgemeine Frage, wie ist es zu schaffen, eine starke Disbalance vom einen zum anderen Bein jetzt wieder anzugleichen? Und was glaubst du, wie lange das dauert bei dir?
Ich möchte eigentlich behaupten, dass es schon fast ausgeglichen ist. Also ich möchte sagen, ich habe es jetzt nicht in Zentimeter gemessen. Kann ich gerne mal machen. Es interessiert mich selber. Aber optisch, finde ich, sieht man es jetzt schon bereits nicht mehr richtig. Jetzt schon auf die Zeit, jetzt in der ich diesen extremen Zuwachs jetzt gehabt habe und jetzt mit dem Gewicht hoch bin, Schon bereits erledigt. Jetzt muss man mal gucken, wenn man halt wieder eine Diät startet, was halt dann übrig bleibt. Ich habe noch ein bisschen so eine kleine, also vorne finde ich, sieht man nichts mehr. Ich merke es noch im Training, muss ich sagen. Jedes Mal, wenn ich wieder neue Gewichte bewege, dann spüre ich es. Muss auch sagen, ich bin kraftmäßig schon auf dem gleichen Stand wie zuvor wieder. Habe hier auch schon erst gestern hier einen Rekord sogar in der Hackenschmidt aufgestellt, den ich noch nie zuvor jemals in meiner ganzen Laufzeit oder gegen Gewicht bewegt, was ich noch nie zuvor bewegt hatte. Also es ist schon alles auf einem sehr, sehr guten Weg wieder. An der Rückseite komischerweise merke ich gar nichts mehr von der Verletzung, aber diese sieht man noch. Da ist immer noch so, dass diese Teilung noch nicht ganz so ausgeprägt ist wie auf der gesunden Seite, aber komplett leistungsfähig und ich spüre nichts mehr. Und an der Vorderseite hingegen, da spüre ich noch etwas und da sieht man noch minimalst was. Auch, dass ich beim Auftreten oder ich muss mich extrem konzentrieren, wenn ich jetzt sowas mache wie Beinpresse. Oder eben Kniebeugen in der Multipresse oder Hackenschmidt, dass ich hier mich explizit vom Kopf her mich in den Verletzten, ins verletzte Bein rein konzentriere, dass ich nicht, ich sage jetzt mal, Beispiel, ich habe jetzt 100 Kilo auf der Hand, auf der, egal, ob es jetzt Hackenschmidt drauf ist, Kniebeuge in der Multipresse, dass ich dann hier beispielsweise 60 Kilo mit der rechten gesunden Seite drück und nur 40 Kilo mit der heilen Seite. Ich konzentriere mich halt sehr, dass ich die vom Feeling her die linke, also die verletzte Seite mehr belaste als die rechte Seite und versuche jetzt auch zum Beispiel extrem drauf zu hören. Das heißt, ich nehme jetzt mit Absicht keine Bandagen oder irgendwas her, um das Ganze zu stützen, weil im Endeffekt was bewirkt ist, also benutzt noch mehr Gewicht und betäubst eher die Stelle. Und überspielst Sachen und ich möchte ja genau mitkriegen, zieht etwas, zwickt etwas, weil ich eben nicht möchte, dass ich hier, also ich möchte, dass der Körper mir Signale gibt, wenn es ihm zu viel ist,
Ja.
dass ich entsprechend eingreifen kann. Aber ich sage, die Disbalance ist eigentlich jetzt optisch gesehen schon ausgemerzt. Minimal hätte noch, aber ansonsten passt.
Das ist voll spannend, denke ich, auch für die Leute, weil, weißt du, ich selber, bei mir ist ja auch sehr präsent dieses Thema eben auch in den Beinen. Und ich weiß genau, von was du gerade gesprochen hast. Bei mir war das nämlich auch so, oder ich probiere immer noch stark, mich zu konzentrieren. Eben, dass die schwächere Seite auch nachkommt. Und ich finde es aber krass, weil, wie du sagst, vom Erscheinungsbild ging das relativ schnell, dass man den Unterschied gar nicht mehr wahrgenommen hat, ne? Also.
Und das nächste ist, man selber sieht diese Unterschiede immer viel mehr als anderes. Ich sage, boah, boah, das stört mich, da ist was. Das sagt der Kumpel oder der, auch irgendeiner, der das Ganze neutral bewertet aus dem Fitnessstudio. Ich sehe da nichts.
Das
Boah, muss man schon genau wissen, dass da was exakt ist, dass man da was sieht. Selber ist mal, also ich bin so jedenfalls, ich bin sehr selbstkritisch. Ich sehe immer noch was und dann bin ich immer mal sehr beruhigt, wenn die anderen sagen, naja, also mir fällt da jetzt nichts auf.
Alex, es tut gerade sehr gut, das zu hören, weil mir geht es genauso. Und ich habe immer da euch da so einen Knubbel noch, den sehe ich die ganze Zeit, weil da ist halt klar ordentlich operiert worden so. Und ich habe wirklich gedacht, ich muss das irgendwie kosmetisch, ich muss abfallen lassen, abschleifen kann man das, ne? Wenn das irgendwann zu sehr stört. Und andere Menschen, selbst mein Coach zum Beispiel, die sehen das gar nicht, ne? Bei den Formchecks und ich sehe das halt immer. Aber es ist genau dieser Punkt, ja.
Ist das nächste, man selber, also wenn man, finde ich, ein guter Sportler ist, es sei denn die ein bisschen die Nase weit oben haben und einen Höhenflug haben, die sehen immer nur ihre Stärken und sehen dann zum Beispiel, dass vorne rum der Bauch schon definiert ist und hinten hängt noch alles und das vergessen sie. Bei richtigen Sportlern, die sehen eher, wo sind meine Schwächen und haben aber fast ihre Augen nur darauf. Und dabei hat ja jeder Mensch oder jeder gute Athlet seine Stärken und in der Regel fällt einem gegenüber deine Stärke auf, die dann sogar hier von deinen Schwächen ablenkt, wenn die Schwächen jetzt nicht so groß sind, dass sie einem praktisch ins Auge springen. Also das ist selber erstmal da, ich gucke im Spiegel zum Beispiel nach wie vor noch, mache eine Doppelbizeps und mein erster Blick immer geht auf die Arme und ich denke mir, der Bizeps müsste noch höher sein. Der muss höher sein. Wo ein anderer vielleicht gar nicht bei mir zuerst auf den Arm schaut, sondern erst auffällt, boah, da kommt aber ein riesen Latt raus, den ich gar nicht erst wahrnehme, weil ich mein Blick immer auf den Bizeps fällt.
Ja, voll spannend. Und ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, das macht aber auch einfach, ja, diesen derartigen Ehrgeiz aus von Leuten wie uns, weil sie dann immer dranbleiben und auch diese Defizite einfach, ja, ausbessern wollen, ne? Weil ich meine, wenn du irgendwann dann sagst, hey, und wenn du das selber nicht mehr wahrnimmst und wie du sagst, dich nur auf das konzentrierst, was gerade gut ist, könnte halt auch gefährlich sein, ne? Für eine gute
Genau.
Karriere in dem Sport, ja. Verspürst du jetzt,
Man muss selbstkritisch sein.
Absolut, ja. Verspürst du Druck, dass du jetzt wieder eine Pro-Show, also dass wieder gleich ein Pro-Show-Sieg her muss? Und wenn dann schon so in Amerika oder halt bei der Pittsburgh Pro, oder wie ist es für dich aktuell vom Feeling?
Deutlich mehr. Also ich muss schon sagen, extrem. Also das ist ein Riesenunterschied im Vergleich zum letzten Jahr. Im letzten Jahr, klar, ich bin nach Pittsburgh gereist, mit dem Ziel, Erster zu werden. Aber hey, im Endeffekt, wer hat's denn erwartet, dass ich Erster werde? Niemand. Nicht mal meine eigene Familie hat dran geglaubt. Nicht mal mein eigener Coach hat dran geglaubt, dass ich Erster werden kann. Es ist so, ja, das ist dein erster Wettkampf, das ist dein erstes, dein Pro-Debüt, welches du in Amerika gibst. Du musst dir erst einen Namen machen, so ungefähr. Und da bin ich mit trotzdem einer sehr, 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 sehr viel geringeren Erwartung darüber gefahren und habe einfach geschaut, jetzt muss ich mal schauen, wo stehe ich überhaupt da? Und dann ist halt der Erste dabei rausgekommen. Natürlich, wie gesagt, es war mein Ziel, Erster zu werden, aber das konnte ich ja nicht sagen und vorhersehen, dass es am Ende wird. Jetzt ist es so, hey, scheiße, ich hab's ja schon mal gewonnen. Im Endeffekt, ich bin ja jetzt hier auch der Titelverteidiger, der hier an den Start geht. Das heißt, da wird in dem Moment, gehe ich mal davon aus, vielleicht will ich es mir jetzt auch wieder bloß ein und ich mache mir diesen Druck selber so, dass andere dann auch in dem Moment viel mehr erwarten von mir und sagen, hey, der muss ja jetzt eigentlich wieder Erster werden, der ist ja letztes Jahr schon Erster geworden. Jedenfalls ist so jetzt meine Erwartungshaltung, so hey, ich bin da letztes Jahr schon Erster geworden. Es wäre jetzt kacke, wenn ich jetzt beim zweiten Mal hier ein Jahr eigentlich Vollgas trainiere, mich verbessere oder verbessern möchte und dann eine schlechtere Platzierung bringen als das letzte Mal. Natürlich unter guten Voraussetzungen, wenn man mal eine Form daneben liegt, weil was beim Entladen, beim Entwässern oder man sonst wie krank wird im letzten Moment und eine Grippe kriegt, dann kann man ja nichts dafür. Dann ist es ja logisch, dass man hier nicht seine Top-Leistung abrufen kann. Aber unterm Strich, wenn ich hier meine Top-Leistung abrufe, die ich fähig bin zu bringen, muss ja eigentlich wieder der Erste rausspringen. Aber das kann man ja nicht sagen, aber man weiß ja nicht, welche Gegner kommen. Es braucht ja bloß ein Gegner kommen, der hier an der Olympia beispielsweise weit über mir platziert war.
Ja.
Dann bin ich eigentlich nicht mehr der Titelverteidiger.
Toll. Wie gehst du selber so mit dem Druck um, Alex? Weil ich meine, du machst, also ich kenne das ja selber, eben weil wir halt selbstkritisch sind und natürlich eine hohe Erwartung an uns haben, gerade speziell jetzt bei dir jetzt auf diese Wettkämpfe auch gemünzt, ne? Hast du da irgendwelche Tricks mit dir selber, wenn du echt argen Druck verspürst? Und noch die Zusatzfrage, ist auch Druck von außen da, sodass du merkst, boah, oder du
Also,
selber machst dir Druck von außen so?
für mich ist eigentlich das ganz einfach. Ich sage so, mein Ziel ist es, ich habe meinen Plan, wie ich zu trainieren habe, wie ich mich zu ernähren habe. Und wie gesagt, aktuell mit der Ernährung läuft es vielleicht jetzt auch mal ein bisschen außerplanmäßig und ich ein bisschen mehr esse, als auf dem Plan steht. Am aktuellen Zeitpunkt schadet es ja nicht. Aber ich habe hier meinen Plan und am Ende des Tages möchte ich eigentlich jeden Tag ins Bett gehen und sagen, hey, ich habe alles dafür getan, um mich zu verbessern. Und ich habe in jedem Training Gas gegeben. Ich hätte keinen Satz mehr gebraucht mehr. Ich habe keine Übung ausfallen lassen. Ich habe kein Training ausfallen lassen und versucht diesen Druck, den ich da habe, einfach in meine Motivation ins Training reinzulegen. Und das kommt mal vor, wenn ich dann im Training bin, du hier am Schwächeln bist. Das macht mir meine ganzen, ja, ich werde nicht schwach im Training. Das ist so, ich blende alles aus und immer so, die Konkurrenz schläft auch nicht. Und du hast dir was vorgenommen, du möchtest hier gewinnen, du musst das durchziehen, egal ob es dir gut oder schlecht geht, ziehst es durch.
Ja.
Diesen Druck einfach in Motivation um.
Ja. Sehr, sehr geiler Trick. Also muss man für sich selber, oder ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, es können manche vielleicht schon auch für sich ein bisschen was draus mitnehmen. Wenn du jetzt so generell in deine Sportlerkarriere und Zukunft blickst, Alex, hast du da für dich irgendwie schon eine Zielplanung, sagst, boah, ich möchte so und so lang oder lässt du das offen? Also wie siehst du deine Zukunft in dem Sport?
Ja, grundsätzlich, ich habe halt, ich sage, in dem Sport ist natürlich das Wichtigste ist einmal hier der Mindset und hier die Motivation und Disziplin. Aber ein, sag ich mal, fast genauso wichtiger Part ist halt die Genetik. Und da habe ich halt einen limitierenden Faktor, sage ich jetzt einfach. Das ist hier mein Bindegewebe, meine Sehnen und Bänder. Sonst hätte ich mich in der Vergangenheit nicht schon so oft verletzt. Und ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich einer von denen bin, der hier unsauber trainiert. Ich kenne so viele im Studio, oder ich sehe so viele im Studio. Ich sehe, wie die die Übungen machen und zum Teil auch mit welchen Gewichten. Und ich denke mir, Alter, warum verletzt der sich nicht? Wenn ich das wieder gemacht hätte, ich hätte mir schon wieder alles abgerissen. Das ist halt hier, bin ich ein bisschen, ich kann super gut Muskeln aufbauen. Also ich kann wirklich ganz schnell richtig viel aufbauen. Ich habe auch die Linie. Ich werde auch richtig hart, aber ich verletze mich halt andauernd. Es gab noch kein Jahr bisher, in dem ich mich nicht verletzt habe. Ich habe mir den Quad einmal komplett abgerissen. Ich habe mir meine beiden Trizepssehnen abgerissen. Ich habe mir die eine Trizepssehne letztes Jahr auch wieder angerissen gehabt. Ich habe mir letztes Jahr meine Quadrizepssehne wieder angerissen. Ich habe mir Beuge angerissen. Also diese vielen Verletzungen, die ich mittlerweile mit meinen knapp mal 30 Jahren eigentlich schon hinter mir habe, das haben manche nicht mal nach 60 Jahren. Das sage ich halt, also da werde ich eigentlich auch den Sport davon ein bisschen abhängig machen, wie lange es mein Körper mitmacht. Gesundheitlich so, vom Blutbild her, wenn ich eins mache beim Arzt, da fehlt nie was. Ideal, perfekt, wirklich auch direkt im Anschluss nach einer Vorbereitung, wo eigentlich der Körper hier schon nicht unbedingt die besten Werte haben könnte. Oder ich weiß es, dass es bei vielen Athleten so ist. Bei mir passt alles, immer. Das ist vielleicht mal minimal, dass irgendwie so ein Wert ein bisschen aus der Norm kommt, aber wirklich so, dass es keinem Arzt irgendwie sagt, dass ich mir da Gedanken machen müsste, dass ich mir gesundheitlich schade. Aber halt eben mein Bewegungsapparat, der macht halt, der mag das nicht ganz so. Und
Ja.
dann muss ich eher auf den hören und ich sage, das wird irgendwann auch der Grund sein, warum ich meine Karriere beende, wenn einfach die Verletzungen. Dass es mir einfach irgendwann mal gar nicht mehr möglich ist, richtig trainieren zu können, weil ich einfach schon zu viel mitgemacht habe. Und das ist so das, wo ich auch natürlich dagegen ansteuere. Ich gehe zweimal die Woche immer zum Physio, weil also ich lasse wirklich richtig viel Geld in dem Bereich, weil ich es einfach brauche, weil sonst könnte ich es gar nicht mehr machen. Und bin halt einfach anfällig. Meine Muskulatur ist viel stärker, als meine Sehnen und Bänder es eigentlich möchten.
Ja, krass. Also das heißt, für dich war sie jetzt voller Fokus auf deine jungen Jahre als Profi und da alles rausholen, was geht, solange einfach der Körper und die Gesundheit mitmacht.
Genau. Also solange
Mega.
es der Part mitmacht, bin ich aktiv.
Sehr geil. Und ich sage einfach, Alex, auf ein ja, verletzungsfreies 2023 unbedingt.
Danke.
Die Leute, auf jeden Fall, ja, die Leute können dich, glaube ich, jetzt auch ein bisschen mehr verfolgen. Also du bist sehr aktiv auf Instagram. Mach da ruhig mal für dich Werbung und wie kann man dich supporten?
Ja, mich natürlich hier supporten kann. Ich bin ja jetzt hier bei einem super Sponsor, hier auch einem Traumsponsor, zu dem ich immer wollte. Hier auch mal für die, die das Ganze anhören. Nein, ich habe nach Pittsburgh keine Anfrage von Olymp bekommen, dass die mich sponsern wollen. Ich habe von mehreren Supplementfirmen Anfragen bekommen, die ich alle dankend abgelehnt habe, weil ich zu Olymp wollte. Weil es für mich schon so eine Marke ist. Ja, mein erstes Eiweißpulver, was ich jemals gekauft habe, war von Olymp. Mein erster Sponsor, den ich hatte, war damals schon Olymp von 2018 bis 2020. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr hier mich in der Hinsicht unterstützt, bei olympstore.de einkauft und hier meinen Code dafür mitverwendet.
Ja, sehr, sehr geil. Ansonsten einfach über Instagram, glaube ich, da nimmt man dich auch oder kann man auch viel mitverfolgen in den Stories, ne, und deinem Feed einfach, ja.
Genau.
Perfekt. Und Alex, noch ganz zum Ende, dann sind wir durch. Die Botschaft, also das waren tolle Botschaften dabei, aber jetzt so, was ist zum heutigen Tag deine Botschaft für die Bodybuilding-Welt da draußen, für alle, die dir hier zuhören?
Oh, ganz einfach. Nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn es mal gerade nicht so rosig ausschaut und es eigentlich ausschaut, als würde alles kaputt gehen. Weißt du, das kann ja sein. Das kann man in allen Lebensbereichen sehen. Weißt du, den einen läuft die Freundin davon, der andere verliert seinen Job, beim anderen stirbt wer aus der Familie, der andere verletzt sich. Nicht aufgeben. Das sind alles Sachen, ja, ist alles nicht cool, aber es ist kein Weltuntergang. Es ist nicht aufgeben einfach. Weitermachen.
Sehr, sehr geile Message, auch wie du es vorhin schon gesagt hast, so aufgeben ist immer die schlechtere Option. Ich fand es so geil. Also mega, mega motivierend. Alex, wirklich großen Respekt vor dir und es dürfen viele andere echt sich eine Scheibe von abschneiden. Es war sehr geil, die Podcast-Folge. Danke für deine Zeit, für die Möglichkeit. Und ich denke, wir hören uns in dem Jahr vielleicht nochmal im Podcast. Wer weiß, in ein paar Monaten, wo.
Vor der Olympia, nicht vor der Olympia, vor Pittsburgh nochmal wiederholen, beziehungsweise
Gerne.
dann im Anschluss nach Pittsburgh.
Sehr, sehr gerne. Ich komme auf dich zu. An alle, die dabei waren, vielen Dank euch und lasst uns Liebe da und teilt die Folge und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.